Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Lissy Kaufmann und mein Gast ist heute jemand, bei dem bald ein Jobwechsel ansteht. Und nein, es ist kein CDU-Politiker, auch wenn man das in diesen Tagen vermuten könnte. Bei mir ist der noch amtierende Antisemitismusbeauftragte Felix Klein. Und bevor es losgeht, noch ein Hinweis, das Interview der Woche, das können Sie auch nachhören in ARD Sounds. Jetzt aber zu meinem Gast. Hallo, Herr Klein.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Klein, Sie sind jetzt noch wenige Wochen Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. 8 Jahre lang waren Sie in diesem Amt. Sie waren auch der Erste in diesem Amt, wohlgemerkt. Und in diesem Amt zu sein bedeutet auch, im engen Austausch zu stehen mit Jüdinnen und Juden in Deutschland. Haben Sie mal nachgezählt, an wie vielen Schabbat-Dinnern, also an wie vielen jüdischen Abendessen vor Schabbatbeginn Sie in dieser Zeit teilgenommen haben?
Die Teilnahme an Schabbat-Dinnern, an jüdischen Familienfesten, auch Kulturveranstaltungen und Gottesdiensten war eine der besten Erfahrungen, die ich gemacht habe in diesem Amt. Gezählt habe ich sie nicht, aber es waren wirklich viele und ich habe also viel entdeckt, kulinarisch, menschlich, musikalisch. Es war wirklich eine ganz großartige Erfahrung in diesem Zusammenhang.
Sie haben einen tieferen Einblick auch ins jüdische Leben bekommen, auch überraschenderweise vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was Sie überrascht hat?
Ja, es hat mich einiges überrascht. Ich bin selber ja evangelisch und bei Teilnahme an Gottesdiensten in einer Synagoge habe ich oftmals auch überraschenderweise festgestellt, wie ähnlich sich die Gottesdienste doch sind in vielerlei Hinsicht. Also der Schlusssegen zum Beispiel, aber auch andere Dinge. Also im evangelischen Gottesdienst wird dann immer gesagt, ja, natürlich ist das Judentum die Ursprungsreligion, aber wenn man dann auch mal in so einem Gottesdienst ist, in jüdischem Kontext, dann merkt man auch, wie das gelebt wird und dass heute noch eben eine starke Bindung gibt. Also das hat mich wirklich sehr überrascht und die wirklich vielen schönen kleinen Dinge, die Besonderheiten, die einfach also das Leben bunt machen und die einfach auch Spaß gemacht haben.
Ihr offizieller Amtsname lautet ja auch Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus. Und dieses Amt wurde ja auch deshalb gegründet, weil Experten und Politiker 2017 zu dieser Einsicht gekommen sind, dass es ein großes Problem gibt, nämlich die fehlende Einsicht in der Bevölkerung, dass Antisemitismus ein aktuelles Problem ist. Gibt es diese Einsicht denn mittlerweile in Deutschland in der Bevölkerung?
Die Umfragewerte deuten darauf hin, ja, als ich ins Amt kam, waren etwa 20% der Deutschen der Auffassung, dass Antisemitismus ein gravierendes Problem ist, dass man viel stärker tätig werden muss. Und dieser Wert hat sich auf über 2/3 erhöht. Das ist gut so, denn wir können ja Antisemitismus nur bekämpfen, wenn die gesamte Gesellschaft sich dem bewusst ist. Es reicht ja nicht aus, wenn nur der Staat oder auch die Bildungseinrichtungen hier tätig sind. Das ist wirklich sehr gut. Und mich hat ehrlich gesagt überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis 2018, dass das Amt überhaupt geschaffen wurde. Denn Expertinnen und Experten, der Zentralrat der Juden und andere haben schon lange gefordert, so ein Amt einzuführen. Andere Staaten hatten das auch schon vorher. Und ich glaube, es war ein ehrliches Zeichen der deutschen Politik, dass etwas schiefläuft, dass trotz aller Maßnahmen, die natürlich auch vorher gegen Antisemitismus verabschiedet wurden, es ein Amt und eine Person braucht, die alles koordiniert, die dem Problem ein politisches Gesicht gibt und natürlich auch als Ansprechperson für die Community.
Das heißt, das Problembewusstsein ist gestiegen. Gleichzeitig ist aber auch die Zahl antisemitischer Straftaten gestiegen und zwar sprunghaft nach dem 7. Oktober 2023. Und jetzt einen Monat, bevor Sie aus dem Amt scheiden, da macht zum Beispiel folgender Fall Schlagzeilen. Ein Mann wird in der Nähe von Würzburg brutal zusammengeschlagen. Er leidet einen Wirbelbruch. Der Mann, der trug einen Israel-Stecker und die Generalstaatsanwaltschaft München, die ermittelt jetzt gegen einen 20-jährigen Syrer wegen versuchten Mordes aus feindlicher Gesinnung gegenüber Israel. Es ist einer von sehr vielen Fällen. Also wenn man die Zahlen anschaut, im vergangenen Jahr über 6.500 antisemitische Straftaten zählt das Bundeskriminalamt. Also trotz aller Bemühungen, trotz dieses Amtes, muss man ja sagen, das Problem ist größer geworden.
Leider ist das so, das muss ich auch selbstkritisch sagen, nach 8 Jahren im Amt, dass die Wurzel dessen, was wir bekämpfen wollen, wir nicht in den Griff bekommen haben. Antisemitismus ist insbesondere nach dem 7. Oktober 2023 in die Höhe geschnellt. Der barbarische Angriff der Hamas auf Israel hat wirklich noch einmal die ganze Situation äußerst wirklich gravierend verschärft, was auch völlig irrational ist eigentlich, denn an diesem Tag wurden so viele Jüdinnen und Juden ermordet, wie seit der Shoah nicht mehr und als Konsequenz steigt der Antisemitismus in Deutschland.
Haben Sie damit eigentlich gerechnet an diesem 7. Oktober, als Sie die Nachrichten gehört haben aus Israel, dass da so eine Welle in Deutschland auch auf uns zukommen wird?
Ja, also es war absehbar, denn auch in den Wellen vorher immer war das schon immer so gewesen. Immer wenn die Spannungen im Nahen Osten steigt auch der Antisemitismus, wie man ihn messen kann, eben durch Straftaten oder was wir auch aufzeichnen durch die Recherche- und Informationsstelle RIAS. Und so heftig war es ja wirklich vorher nie gewesen wie am 7. Oktober 2023. Und da war mir klar, es wird wirklich auch heftig sich reagiert, schon am Tag selbst und vor jeglicher Antwort der Israelis auf diesen Terrorakt sind ja schon antisemitische Straftaten begangen worden und das auch nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Also, dass zum Beispiel Häuser markiert wurden mit dem Davidstern, in denen jüdische Familien leben, das ist ein Tabubruch, eine Verschiebung von roten Linien, die vorher undenkbar gewesen wäre.
Es gibt ja auch dieses rote Dreieck, das so ein Symbol der Hamas ist, mit dem Häuser jetzt oder bestimmte Geschäfte, Restaurants in Berlin vor allen Dingen markiert werden.
Das ist ganz furchtbar. Man sieht da auch eine Verrohung, denn das Rote Dreieck heißt ja nichts anderes, als dass gesagt wird, hier ist ein Ziel, das man angreifen kann. Also das ist der Aufruf, eine Straftat zu begehen.
Und so benutzt die Hamas dieses Dreieck.
Das genau, auch, ne? als Hamas-Symbol. Und ich bin sehr froh, dass das Bundesinnenministerium auch dieses Symbol verboten hat, wie auch ohnehin viele Organisationen, extremistische Organisationen in diesem Zusammenhang, Samidun und andere, aber auch Rechtsextreme, das darf man nicht vergessen, die sind ja auch weiterhin da, trotz des 7. Oktober. Also hier müssen wir leider anerkennen, dass die Ursachen, nämlich also die Spannung im Nahen Osten und auch die Verunsicherung der Bevölkerung bei allgemeinen Krisen und auch in der schwierigen Konjunkturlage immer zum Anstieg von antisemitischen Narrativen geführt hat.
Und schon sind wir drin, mitten in dieser Debatte über den israelbezogenen Antisemitismus. Und da kommt ja auch sehr oft und sehr schnell der Vorwurf und auch gegen Sie, dass man zu schnell Antisemitismus schreit, zu schnell den Vorwurf, etwas sei antisemitisch äußert, wo vielleicht Israelkritik gemeint ist, wo vielleicht unfaire und sehr harsche und auch nicht ganz gerechtfertigte Israelkritik gemeint ist, aber Kritik, die eigentlich geäußert werden darf in einer politischen Debatte. Wie manövriert man am besten durch diese Grauzone zwischen Meinungsfreiheit und Antisemitismus?
Es gibt ein Hilfsmittel zum Erkennen von Vorgängen, wenn sie antisemitisch sind. Das ist die IRA-Arbeitsdefinition Antisemitismus, die 2016 von der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken verabschiedet wurde und die hilft sozusagen bei der Einordnung von Fällen. Es ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass man Israel kritisiert und das passiert in dem Land selbst auch sehr stark und auch die Verwüstungen im Gazastreifen sind ja da. Da muss auch natürlich darüber berichtet werden, aber was oftmals eben nicht passiert ist, wenn nicht berichtet wird, warum sieht es denn da so aus? Wenn also die Berichterstattung den 7. Oktober als Ursache für dieses ganze Leid auslässt, dann wird ein doppelter Standard tatsächlich angelegt an das Beurteilen der israelischen Regierungspolitik oder des Handelns der Armee gegenüber anderen Ländern. Und dann wird es oftmals schwierig, auch wenn der Apartheidsvorwurf erhoben wird, denn das delegitimiert dieses Land. Ein Land, das Apartheid zum System erklärt, ist jure de facto auch nicht legitim. Und das delegitimiert und dämonisiert Israel als solches. Und das ist schon antisemitisch zu sehen.
Wobei man da zwei Sachen sagen muss. Das eine ist, diese IRA-Definition ist ja höchst umstritten, weil viele sagen, sie ist zu schwammig. Sie lässt zu viel zu als antisemitisch, wo man eigentlich sagen muss, das gehört zu einer Debatte, zu einer kritischen Debatte auch dazu. Und die Diskussion über Apartheid, es gibt natürlich auch von israelischer Seite aus Kritiker der eigenen Regierung, die sagen, wir rutschen da in was rein, was Apartheid ähnlich sieht.
Also es ist unstrittig, dass die israelische Besatzungsherrschaft im Westjordanland sehr hart ist und dass auch palästinensische Menschen anders behandelt werden als Israelis, die dort leben. Das ist schon so, aber die Ungleichbehandlung ist tatsächlich völkerrechtlich erst einmal zulässig, insbesondere wenn es darum geht, Sicherheit und Ordnung herzustellen. Aber noch einmal, Apartheid ist ein Kampfbegriff, der ist aus der Geschichte Südafrikas zu erklären, wo eben schwarze Menschen Zugangsverbote hatten zu bestimmten Räumen. Ich habe palästinensische Freunde, mit denen ich in israelischen Kernland in ein Restaurant gegangen bin und wir sind von jüdischen Kellnern bedient worden. Und ein schwarzer Mensch wäre in Südafrika der Apartheid ja gar nicht erst in so ein Restaurant mit hereingekommen. Also diese Vergleiche hinken und sie helfen auch überhaupt nicht.
Aber wäre es nicht sinnvoll, diese Debatte darüber zu führen und zuzulassen und darüber zu reden, anstatt zu sagen, wie im Fall 2020, da haben sie die Ausladung des Politikwissenschaftlers Achil Mbembe gefordert, der ja Israel diesen Apartheidsvorwurf gemacht hat, der von einem Kolonialstaat gesprochen hat, auch diese Boykottbewegung befürwortet hat. Der sollte bei der Ruhrtriennale die Eröffnungsrede halten, fand dann alles nicht statt in Zeiten von Corona, aber sie hatten die Ausladung gefordert, auch unter heftiger Kritik, die ihnen da entgegengekommen ist. Müsste man eine Debatte darüber nicht eigentlich zulassen? Wäre das nicht ein Weg, um sinnvoll über Israel, aber auch über das Thema Antisemitismus zu sprechen, anstatt zu sagen, hier ist ein Redeverbot, das wir erteilen?
Also die Debatte ist ja tatsächlich angestoßen worden durch meine Ausführungen und ich habe ja insbesondere vor allem, ich habe ihn nicht ausgeladen, ich hätte ja gar keine Möglichkeiten gehabt.
Also die Forderung.
Aber ich habe gefordert, genau. Ich habe also auf die problematischen Aussagen von Herrn Bembe hingewiesen und dass sein Auftritt also auch wirklich antisemitische Narrative im deutschen Diskurs legitimiert hätten. Und also ich bin froh, dass es diese Debatte gegeben hat. Ein Verbot ist ja überhaupt nicht ausgesprochen worden. Herr Bembe selber hat ja auch umfangreiche Möglichkeiten gehabt, in den deutschen Medien seine Position darzulegen und auch die Menschen, die sozusagen ihn verteidigt haben. Ich glaube, das war richtig und ich würde es heute auch wieder tun, einfach also auch nochmal darauf hinzuweisen, dass in dem Diskurs, gerade in Kunst und Kultur, wo die Menschen sehr sensibel sind gegenüber Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, beim Thema Antisemitismus diese Sensibilität nicht besteht, vor allem, wenn es um den israelbezogenen Antisemitismus geht. Und das, finde ich, ist wichtig. Gleichwohl möchte ich aber auch hier noch einmal sagen, dass die Lage jetzt so dramatisch ist, dass wir uns also nicht zu sehr mit diesen Definitionsfragen aufhalten sollten. Wie Sie haben ja den Fall aus Würzburg eben erwähnt. Also wenn es ausreicht, dass man einen Israel-Sticker an seinem Revers hat, also derartige Aggressionen kommen, dass dieser Mensch fast zu Tode geprügelt würde, dann, glaube ich, müssen wir sehen, dass wir uns auf die wirklich wesentlichen Dinge auch noch einmal konzentrieren und also hier sehen, wie wir Antisemitismus wirklich in allen Formen verhindern und zurückdrängen können. Also und da ist natürlich der Kultur- und Kunstbereich eigentlich sehr wichtig, weil er das natürlich auch ansprechen
und
kann.
Und genau deshalb sagen ja manche, dass dieser schnelle Vorwurf, das was antisemitisch ist, dazu führt, dass sich Leute abwenden, dass die sagen, oh, jetzt kommt schon wieder der Vorwurf, wir wollen doch hier nur über Israel debattieren, über die israelische Politik sprechen und dann gar nicht mehr hinhören, wenn es wirklich ernsthafte Fälle von Antisemitismus gibt. Also läuft man nicht Gefahr, kontraproduktiv zu sein, wenn man diese Definition auch nach der IRA-Definition zu weit fasst und zu viel zulässt?
Also natürlich wird die Debatte verengt, wenn man also vorschnell einen Vorgang als antisemitisch bezeichnet. Die israelische Regierung zum Beispiel macht es auch sehr, sehr, sehr schnell, doch aus meiner Sicht auch zu schnell tatsächlich. Wenn zum Beispiel auch die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs von vornherein so delegitimiert wird, ist das nicht in Ordnung.
Sie haben gerade gesagt, wir müssen es stärker bekämpfen. Jetzt haben Sie 8 Jahre Zeit gehabt. Es wurde Ihr Amt gegründet. Auf Länderebene wurden Antisemitismusbeauftragte eingeführt. Man hat Beratergremien. Das ist jetzt alles eher bürokratische Struktur. Aber wo und wie lässt es sich denn wirklich bekämpfen?
Also, das hört sich erstmal bürokratisch an. Wir haben Strukturen geschaffen im Umgang mit Antisemitismus. Aber wenn Sie mal sich vor Augen führen, was das bedeutet, merken Sie, wie praktisch und wie hilfreich es ist. Nämlich haben wir bundesweit in den Generalstaatsanwaltschaften überall Antisemitismusbeauftragte jetzt ernannt und auch in vielen Polizeidienststellen. Das heißt, der Umgang von Polizei und Justiz mit Antisemitismus ist viel professioneller geworden als früher. Und auch vielleicht noch eins, die systematische Schulung von Lehrkräften. Ja, das ist etwas, was wir wirklich jetzt angegangen haben. Und vielleicht noch ein letztes, als ich ins Amt kam, wurde der Angriff auf ein jüdisches Restaurant in Chemnitz von der Polizei wochenlang als Sachbeschädigung nur behandelt und nicht als antisemitische Straftat. Und das würde es, glaube ich, heute nicht mehr geben. Also der Umgang von Polizei und Behörden mit Antisemitismus ist sehr viel besser und professioneller geworden.
Und gleichzeitig, Sie haben jetzt die Lehrerfortbildung angesprochen, die Schulung von Lehrern im Umgang mit Antisemitismus. Gleichzeitig ist aber ein Schimpfwort wie Du Jude auf deutschen Schulhöfen mittlerweile sehr weit verbreitet.
Das erschüttert mich, dass das Wort Jude zum Schimpfwort mutiert ist und da müssen eben die Lehrkräfte eingreifen. Da muss tatsächlich auch bin ich sehr dafür, dass Strukturen an den Schulen geschaffen werden, Berichtswege. Es gibt eine Meldepflicht für antisemitische Vorfälle in einigen Bundesländern. Also wir müssen vorbereitet sein auf den Umgang mit Fällen. Wir müssen nicht erst überlegen, was machen wir, wenn ein Fall auftritt, sondern im Vorfeld, also vielleicht vergleichbar mit dem Manual, das es ja gibt in jeder Schule, was passiert, wenn Feuer ausbricht, muss man vorhinein sich vorbereiten, um zu reagieren, was passiert, wenn Rassismus oder wenn Antisemitismus da ist. Und da haben auch viele Schulen, Bildung, Verwaltung und Kultusministerien wirklich sehr gut reagiert.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn hier in ARD Sounds oder teilen Sie diese Folge. Diesmal zu Gast ist der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Jetzt kommt von Seiten der Politik immer mal wieder eine neue Idee zur Bekämpfung von Antisemitismus, zuletzt vom Bundesland Hessen. Die haben einen Gesetzentwurf erarbeitet, der wurde auch vom Bundesrat auf den Weg gebracht. Der liegt jetzt bei der Bundesregierung. Da geht es darum, dass das Strafrecht verschärft werden soll. Die Leugnung des Existenzrechts Israels und der Aufruf zur Beseitigung soll unter Strafe gestellt werden. Halten Sie sowas für richtig?
Dass der Volksverhetzungsparagraf geändert werden muss, davon bin ich tief überzeugt. Ich habe immer wieder Rückmeldungen von Polizei und auch Justiz bekommen, dass so wie der jetzt formuliert ist, nicht handhabbar ist. Also selbst bei Staatsanwälten, die wirklich was machen wollen, die Antisemitismus wirklich ermitteln und also die Täter sozusagen auch vor Gericht stellen wollen. Also das ist unstrittig. Ich finde, und vielleicht eins noch, das Verbrennen ausländischer Fahnen, das haben wir unter Strafe gestellt auf meine Initiative hin und das hat sehr gut gewirkt. Jetzt auch in dem Demonstrationsgeschehen ist keine Israel-Fahne verbrannt worden. Also wir sehen, es ist hier ein Bedarf und auch Hass und Hetze sollte nicht Teil des normalen politischen Diskurses werden. Wenn ich zur Vernichtung eines Landes aufrufe, ist das nicht der politische Diskurs, den wir tolerieren sollten. Und wir haben natürlich auch eine inhärente Pflicht, sozusagen nicht nur aus der Geschichte, sondern auch aus der Systematik des Grundgesetzes, insbesondere gegenüber jüdischem Leben und auch dem Existenzrecht des Staates Israel tätig zu werden. Deswegen begrüße ich die Initiative grundsätzlich. Ich bin aber ich glaube sozusagen nur, dass auf Israel zu beschränken, könnte zu kurz greifen. Wir müssen ja auch die Meinungsfreiheit natürlich respektieren. Ich glaube, ein Vernichtungsaufruf allgemein gegenüber anderen Staaten wäre der Weg, der verfassungsrechtlich unproblematischer wäre und alle anderen Länder würden ja davon auch profitieren.
Wird sich die Bundesregierung dem jetzt annehmen? Also glauben Sie, dass da wirklich was kommt?
Also ich glaube, dass jetzt im Bundestag erst einmal die Initiative besprochen wird von den Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitikern der Koalition. Ich bin übrigens sehr, sehr positiv auch immer eingestellt, dass auch Oppositionspolitiker gerade also von Grünen und auch einigen von den Linken sehr, sehr konstruktiv auch mithelfen, sozusagen Antisemitismus auch mit den Mitteln von Gesetzen zurückzudrängen. Wichtig ist erstmal, dass wir eine Debatte führen und dass wir wirklich ernsthaft den Volksverhetzungsparagrafen und auch andere Vorschriften uns anschauen, mit denen wir Antisemitismus bekämpfen können. Insbesondere auch die Billigung von terroristischen Straftaten im Ausland ist viel zu lasch sozusagen gefasst. Es müsste wirklich strafbar sein, die Billigung von Straftaten und auch die Werbung für Terrororganisationen im Ausland wie die Hamas. Das ist viel zu lasch gefasst im Moment im Strafgesetzbuch.
Herr Klein, Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass man den linken und den ausländischen bzw. muslimischen Antisemitismus unterschätzt habe. Gleichzeitig weisen aber wiederum die Zahlen darauf hin, dass der Großteil, also fast die Hälfte aller antisemitischen Straftaten von rechts begangen wird. Und jetzt hören wir, dass Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagt, dass man mit Blick auf die Wahlen im Osten und mit Blick auf die Umfragen mit allen Parteien reden müsste. Und der Zentralrat der Juden befürchtet jetzt auch, da könnte die Brandmauer zur AfD fallen. Unterschätzen wir die Gefahr von rechts?
Wenn wir auf die polizeiliche Kriminalstatistik schauen, ist es in der Tat so, dass wir in der Phänomenweit rechts immer noch die meisten Zahlen hat, insbesondere Volksverhetzungen, Beleidigungen im Internet, Hakenkreuze, also das ist Realität in Deutschland, übrigens überall, nicht nur in Ostdeutschland. Also alle sozusagen, die über die Brandmauer sprechen, denen muss auch klar sein, dass es bei vielen Narrativen, die die AfD-Politiker verbreiten, nicht um eine ganz normale politische Debatte geht, sondern denen um eine Systemveränderung geht und dass dann also Entwicklungen stattfinden könnten, die dann auch nicht mehr zurückgedreht werden könnten. Deswegen ist es eben keine normale Debatte und ich kann deswegen die Sorge des Zentralrats sehr gut verstehen, dass man die Brandmauer weiter braucht. Natürlich sind nicht alle Menschen, die AfD wählen, rechtsextremistisch. Also das ist ganz klar. Man muss auch mit den Menschen ins Gespräch kommen.
Aber die Brandmauer ist...
Aber die Brandmauer muss aufrechterhalten werden. Das ist also ganz wichtig, weil, wie gesagt, wenn die Schulpflicht abgeschafft werden soll, das ist Teil des Programms der AfD in Sachsen-Anhalt. Das kann man sich ja überhaupt gar nicht ausmalen, was das bedeuten würde, auch für unsere Gesellschaft, wenn die Staatskirchenleistungen abgelöst werden sollen, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt drankommt. Dann müssen das die Menschen, die Altenheime, die ganze diakonische Arbeit sozusagen sehen, also dass wir dann ein echtes Problem, gesellschaftliches Problem hätten. Und Was mir also auch große Sorge immer wieder bereitet, ist die Forderung von vielen aus der AfD nach dem Schlussstrich unter die deutsche Geschichte, dass man also die NS-Vergangenheit hinter sich lassen sollte. Das ist wirklich hochgefährlich, denn unser gesamtes föderales System der Bundesrepublik Deutschland fußt nun mal auf der extremen Erfahrung des Nationalsozialismus. Ich finde, jeder, der in Deutschland politische Verantwortung übernehmen soll, muss sich distanzieren von den Gräueltaten der Nationalsozialismus. Und hier fischt die AfD in einem Bereich, der extrem problematisch ist.
Also ist die Aussage von Michael Kretschmer gefährlich?
Also man muss natürlich mit den Menschen, die AfD wählen, reden und damit umgehen. In irgendeiner Weise das schon. Ja, aber eben, es ist insofern gefährlich, als man wirklich vermeiden sollte, dass das eine ganz normale politische Auseinandersetzung ist.
Jetzt haben Sie noch einen knappen, ich glaube einen Monat sind Sie noch ungefähr im Amt. Und obwohl schon eine ganze Weile klar ist, dass Sie nach Paris gehen werden, als Leiter der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wissen wir immer noch nicht, wer Ihr Nachfolger wird. Innenminister Alexander Dobrindt rückt keinen Namen raus. Ist ihm das Amt einfach nicht wichtig, dass da noch nicht sich um einen Nachfolger gekümmert wird?
Alexander Dobrindt ist ein großer Verbündeter im Kampf gegen Antisemitismus gewesen. Auch er hat mich immer sehr unterstützt in meiner Arbeit und auch die Aussagen, die er getätigt hat zu dem Thema in seiner Amtszeit, waren ganz eindeutig.
Muss man kurz sagen, Sie sitzen auch im Innenministerium, da ist auch Ihr Büro angesiedelt.
So ist es, mein Büro ist dort, denn die Anknüpfungspunkte innerhalb der Bundesregierung sind zum Innenministerium natürlich die stärksten. Das Thema öffentliche Sicherheit, politische Bildung, Religionsfragen. Und also das Thema ist ihm wichtig. Er hat auch sehr gute Beziehungen nach Israel. Auch die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich mit Israel läuft hervorragend.
Warum dauert es dann so lange?
Also ich bin froh erstmal, dass es mehrere Kandidaten gibt, die in Frage kommen. Und
wer wäre denn Ihr Favorit?
Macht sich die Sache auch nicht leicht. Ich glaube, also wenn ich jetzt einen Namen nennen würde, würde ich, glaube ich, die Person eher beschädigen. Wichtig ist, dass, egal wer meine Nachfolge übernimmt, der Ansatz weiterverfolgt wird, dass hier parteiübergreifend gehandelt werden muss. Alle demokratischen Parteien müssen als Verbündete gewonnen werden und natürlich auch gesellschaftliche Gruppen. Das ist mir sehr wichtig.
Wenn Sie einen Rat mitgeben könnten auf den Weg dem Nachfolger, was wäre dieser eine Rat? Was wäre wichtig?
Ja, also den Rat, den ich hätte, wäre also jetzt auch noch stärker sozusagen auf die sozialen Medien zu schauen. Das ist jetzt auch etwas, was ich machen würde, wenn ich noch im Amt weiter bleiben würde. Also der Kampf gegen Antisemitismus im Netz, den haben wir wirklich noch zu wenig geführt. Wir sehen, wie schrecklich Radikalisierungsprozesse im Internet stattgefunden haben. Ich könnte mir auch vorstellen, ohne jetzt es wirklich zu wissen, aber dass dieser Angreifer in Würzburg wahrscheinlich auch im Internet radikalisiert wurde. Und das kann sehr schnell in tödliche Straftaten tatsächlich münden. Und hier, das würde ich meinem Nachfolger nahelegen, dass wir hier, also die Internetplattformen, die Sicherheitsbehörden, die da tätig sind, also auch stärker adressieren und natürlich auch die Präventionsarbeit in diesem Zusammenhang stärken.
Wenn Sie dann demnächst in Paris leben, wie viel Einblicke in jüdisches Leben, an wie vielen Schabbatinnen werden Sie da noch teilnehmen?
Ich habe auch in meiner jetzigen Funktion viel Kontakte und viele Gespräche auch mit französischen Partnerinnen und Partnern gehabt. Ich bin mit Jonathan Arafi gut befreundet, das ist der Pendant zu Josef Schuster, und ich habe ihn auch schon zu meiner ersten großen Veranstaltung eingeladen, zur Deutschen Nationalfeiertag am 3. Oktober, den wir am 5. Oktober feiern. Kommt er auch? Also ich werde nach wie vor natürlich auch das Thema weiter verfolgen, auch in der Erinnerungskultur gibt es unheimlich wichtige Institutionen und Menschen, die sich engagieren in Frankreich. Das Memorial de la Shoah ist sehr stark. Aber gleichzeitig blicke ich mit großer Sorge auf die Entwicklungen in Frankreich, wo Populisten eben sehr stark sind. Und es gibt auch eine Brücke, denn die OECD als Organisation, wo ich mich ja jetzt da engagieren werde, ist ja auch als Reaktion auf den Horror des Zweiten Weltkrieges entstanden, nämlich als Nachfolgeorganisation des Marshallplans sitzen da demokratische Länder zusammen, die sich überlegen, wie gute marktwirtschaftliche und gesellschaftliche Bedingungen zustande kommen. Und daran werde ich auch weiter mitwirken.
Herr Klein, ich danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Hi, ich bin Elena Kuch, Investigativjournalistin und Podcast-Host. Und abwechselnd mit Kevin Ebert hoste ich 11KM, der Tagesschau-Podcast. Von montags bis freitags tauchen wir mit euch ab. Zu einem Thema in aller Tiefe. Das kann eine investigative Recherche sein, zum Beispiel über Handydaten, die zum nationalen Sicherheitsrisiko werden. Oder die eine News-Story, die uns diese Woche begleitet hat. Unsere Folgen sind immer so eine halbe Stunde lang, also perfekt für deinen Weg zur Arbeit oder in die Uni. 11KM, der Tagesschau-Podcast, findest du in ARD Sounds und überall da, wo es sonst gute Podcasts gibt. Und am besten direkt abonnieren, dann verpasst du auch keine neue Folge. Ich sag danke und bis bald. Tschüss.